Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit einer Sendung, die sich auf verschiedenartige Weise mit dem Schriftsteller Charles Bukowski befasst, der am 16. August 1920 im deutschen Andernach geboren wurde, also vor 100 Jahren. Bekannt wurde Bukowski hierzulande durch die hartnäckige Vermittlungsarbeit des Schriftstellers und Übersetzers Karl Weißner und durch den Maro Verlag in Augsburg, der wiederum gerade sein 50-jähriges Bestehen feiert. Dazu gibt es später ein Gespräch mit dem Gründungsverleger Benno Käsmeier. Doch zuvor richten wir unser Augenmerk auf den im Januar 2012 gestorbenen Karl Weißner, der gerade mit einem Sammelband gewürdigt wird. In Aufzeichnungen über Außenseiter, so der Titel, finden sich sowohl in Zeitschriften oder Büchern bereits veröffentlichte Texte wie auch Schriften aus dem Nachlass, herausgegeben von Matthias Penzel. Den Band gelesen und mit Penzel gesprochen hat Christoph Schröder.
Im Sommer 1988 ist Matthias Penzel gerade einmal 22 Jahre alt. Ein Bekannter erzählt ihm, dass Karl Weißner, der berühmte Übersetzer und Freund von Charles Bukowski, der Übersetzer von Bob Dylan, Frank Zappa und anderen Gegenkulturikonen, in Mannheim lebe. Und dass er, der Bekannte, dessen Telefonnummer habe. Penzel, in Mainz geboren, in Ludwigshafen aufgewachsen, ist elektrisiert. Er schlägt einer regionalen Zeitschrift vor, Weißner zu treffen. An die erste Begegnung mit Weißner erinnert Matthias Penzel sich noch gut.
Karl Weißner, wie ich ihn erlebt habe, war vor allem ein sehr zurückhaltender Mensch. Es war also sehr schwer, sowieso überhaupt ein Interview mit ihm zu vereinbaren. Funktioniert hat das nur unter der von ihm gestellten Bedingung, dass ich ihn auch zu Jörg Fauser ausfrage und nicht nur zu seiner Übersetzertätigkeit. Als ich ihn dann eben traf vor dem Mannheimer Hauptbahnhof, war das ja fast wie eine Szene aus Rohstoff.
Zum Zeitpunkt des Treffens arbeitet Weißner gerade an einer Werkausgabe des ein Jahr zuvor verstorbenen Fauser. Fauser ist auch ein fulminanter Text in Aufzeichnungen eines Außenseiters gewidmet, der erstmals im Jahr 2004 in der Zeitschrift Rolling Stone erschienen ist. In diesem Text entwirft Weißner zum einen das Charakterbild eines nach Erfahrungen süchtigen Menschen, zum anderen aber auch das Panorama einer deutschen Literaturepoche, die seit Jahrzehnten von Martin Walser, Günter Grass oder Heinrich Böll geprägt ist. Gegen diese Dominanz des Großschriftstellertums setzt Weißner sein Interesse für das Randständige, das Wilde, das popkulturell Aufgeladene. Geboren 1940 in Karlsruhe, studierte er in Heidelberg Amerikanistik und gab dort die Zeitschrift Klaktovit Set Steen heraus. Der Titel ist gleichzeitig auch der Titel eines Albums des Jazzvirtuosen Charlie Parker. Herausgeber Penzel sieht hier klare Linien in Weißners Entwicklung und in seinem Verhältnis zu den USA.
Die USA waren also deshalb zunächst mal wirklich Befreiungsmacht. Das andere ist, dass in seiner Nachbarschaft auch ein GI wohnte und der halt irgendwie dann auch mit Musik in Kontakt kam, die von den GIs mitgebracht wurde. Und das war eigentlich vor dem Rock'n'Roll vor allem auch Jazz.
Gerade als sich in Deutschland die Studentenbewegung in ihrem Protest gegen den Krieg in Vietnam auch in einen zum Teil irrationalen Anti-Amerikanismus hineinsteigerte, ging Karl Weißner im Jahr 1966 mit einem Stipendium für 2 Jahre nach New York. Weißner ist bis zu seinem Tod ein kritischer Beobachter amerikanischer Politik nach 1945 gewesen. Aber aus den in den USA entstandenen Texten spricht auch immer ein klares Bewusstsein dafür, dass es die Amerikaner waren, die Deutschland von den Nationalsozialisten befreit haben. Vor allem aber ist es Weißners Faszination für die Beat- und Underground-Literaten, für William S. Burroughs und Charles Bukowski, später auch für Hunter S. Thompson, die ihn auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland antrieb.
So gesehen war er Exilamerikaner in Mannheim. Ich meine, wenn man was liebt, also auch in der Literatur, dann heißt das ja nicht, dass man deshalb affirmativ irgendwie jedes Buch, was auf die Welt kommt, irgendwie lobhudelt.
Weißners Stil, gerade in seinen reportagehaften Erlebnistexten aus den USA, ist forciert, an seinen Vorbildern orientiert und wirkt in seiner betonten Schmissigkeit aus heutiger Sicht hin und wieder etwas angestaubt. Andererseits war er einer der Ersten, der die literarischen Qualitäten des späteren Nobelpreisträgers Bob Dylan erkannte und würdigte. Dass Weißner in seiner Begeisterung für Dylan die deutsche Band Kraftwerk und deren stilbildendes Autobahn als monumentalen Schwachsinn abtut, ist ein epochaler Irrtum, einer von wenigen. Weißner verfügt über scharfe Beschreibungsqualitäten, eine ansteckende Begeisterungsfähigkeit, über Empathie und Witz. Das zeigt sich vor allem, wenn er über Charles Bukowski schreibt. In dem 1970 erschienenen Text »Buck sings his ass off« gibt er Bukowskis Reaktion auf den Vorwurf, dieser sei ein Schauspieler und Blender, als einen düsteren, tief verzweifelten Monolog wieder. In »Der große Graue mit den gelben Zähnen« wiederum beschreibt Weißner auf hochkomische Weise Bukowskis Besuch in Deutschland im Jahr 1978. Ein Besuch, der damit beginnt, dass ein in Bukowskis Gepäck als Geschenk mitgeführtes Skateboard zu einem Eklat mit einem Zöllner am Flughafen führt. Herausgeber Matthias Penzel über die Bedeutung Weißners für die Rezeption Bukowskis.
In den USA und England gibt es immer noch Leute auch, die Bukowski kennen, aber die, die ich dort kennengelernt habe, die sagen dann, Mensch, Bukowski, und du bist aus Deutschland, Mensch, ja, dann kennst du ja vielleicht den Karl Vossner oder Vossner, und dann sagen die vielleicht noch auswendig ein, zwei Zeilen aus Bukowski-Büchern. Das ist immer sehr, sehr lustig gewesen, also in den komischsten Momenten, an den komischsten Ecken in London oder Provincetown oder Los Angeles, wie man da zu ganz seltsamen anderen Gesprächen kommt, die plötzlich irgendwie über meinen Freund, den Mannheimer Übersetzer Karl Weißner, gingen oder sich drehten.
Dass Charles Bukowskis Romane und Gedichte heute im Licht von Sexismusdebatten äußerst kritisch betrachtet werden, lässt Matthias Penzel relativ kalt. Er verweist darauf, dass Bukowski auch in der Gegenwart noch differenziert betrachtet wird.
Bukowski als Vertreter toxischer Männlichkeit, ach Gott, ja. Virginie Despentes, die Französin, die lange wilde, coole, krasse Bücher geschrieben hat. Also wirklich auch krass. Also nicht so, dass in normalen Literatursendungen im Fernsehen darüber gesprochen wird. Die hat ja vor einer Weile wie so eine Fernsehserie in drei Teilen eben die Geschichte erzählt von Vernon Subutex. Und die hat neulich, wo sie gefragt wird nach Büchern, die sie so immer wieder liest, hat sie Bukowski genannt, was so zu ihrer doch sehr feministischen Attitüde gar nicht passt.
Ganz sicher wird man aus Bukowskis Werk keine neuen Lesarten herausdestillieren können. Es ist abgeschlossen und zu Ende interpretiert. Aber, so Penzel.
Und er schreibt halt trotzdem mit so einer Art und Weise, die einfach oft einen auch zu Tränen rührt und einem wahnsinnig lustig ist und man lacht und küsst und haut sich wie in der Familie.
Aufzeichnungen über Außenseiter ist ein anregender, informativer Band. Er atmet den Geist der Epoche, in der die Texte überwiegend entstanden sind. Manche davon sind möglicherweise nur von historischem Interesse. Doch aus jedem einzelnen Beitrag spricht die Entschlossenheit eines Mannes, dessen Ziel es war, Wildheit und Entgrenzung in die saturierte Literatur der Bundesrepublik hineinzuschleusen.
Christoph Schröder über Karl Weißner, Aufzeichnung über Außenseite, herausgegeben von Matthias Penzel, Edition Kopf, Kiosk Meine, 244 Seiten, 15 €. Und wir kommen zum Augsburger Maro Verlag, der als erster Texte von Charles Bukowski auf Deutsch veröffentlicht hat, selbstverständlich übersetzt von Karl Weißner. Auch Schriftsteller wie Jörg Fauser, Andreas Mandt, Raymond Carver oder Harry Matthews wurden von Augsburg aus dem hiesigen Publikum bekannt gemacht. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit dem Maro-Gründungsverleger Benno Käsmeier und ihn eingangs gefragt, wie gründete man vor 50 Jahren einen Verlag, Herr Käsmeier?
Na, nicht so, wie man das vielleicht heute macht, dass man zur Bank geht und sich Geld leiht und dann zum Notar und eine Firma eintragen lässt, sondern das hat sich irgendwie so ergeben. Ich hatte selber auch Gedichte geschrieben und hatte dann auch Kontakt zu vielen Kleinverlagszeitungen und deren Autoren. Und daraus entstand dann der Wunsch, na ja, ich mache auch so eine Literaturzeitschrift. Und die habe ich dann auch gemacht. Die hieß und erschien im Januar 1970 mit der ersten Nummer. Und dann gab sich ganz schnell die Gelegenheit, dann auch Bücher zu machen von den Leuten, die in der Zeitschrift auch drin waren. Ich hatte damals sogar schon relativ bekannte Autoren. Für die damalige Zeit waren sie nicht bekannt. Aber zum Beispiel Guntram Vesper oder F.C. Delius, von denen bekam ich Beiträge für die Zeitschrift. Und auf der Buchmesse 1970 hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Ich konnte dort nur einen Stand bekommen, indem ich mit zwei anderen Kleinstverlagen den kleinsten Stand angemietet hatte. Und dort traf ich Paul Gerhard Hübsch, später bekannt unter dem Namen Hadayat Ullah Hübsch. Von dem hatte ich ein Gedichtband gemacht. Und mit dem ging ich über die Messe. Und wir kamen beim Stand vom Merz Verlag vorbei. Und Paul Gerhard Hübsch nahm ein Buch von der Wand, sprang auf einen Tisch und schrie wirklich in Jahrmarkt-Lautstärke: Das ist das beste Buch der Buchmesse, Leute, kauft es. Und dieses Buch musste ich natürlich mitnehmen. Und das war Acid, diese von Brinkmann und Regula herausgegebene Anthologie mit amerikanischen wilden Autoren.
Acid, das ist wirklich eine sehr bekannte Anthologie, eine sehr wirkmächtige Anthologie. Wir befinden uns damals in der heißen Phase des Vietnamkriegs und auch des deutschen Anti-Amerikanismus. Und auf einmal werden amerikanische Autoren entdeckt. Wie ist dieses Spannungsverhältnis zu erklären?
Es gab einen Anti-Amerikanismus, aber der richtete sich gegen die offizielle Politik der amerikanischen Regierung. Vietnamkrieg und so weiter. Aber diese Autoren, die in dieser Anthologie ACID, auch in anderen Anthologien vertreten waren, das waren ja Leute, die die amerikanische Politik in keiner Weise schätzten, sondern die dagegen angeschrieben haben. Und für mich war diese Bekanntschaft mit diesen Autoren ein Schlüsselerlebnis, weil ich konnte mich da hundertprozentig mit identifizieren und habe dann auch noch mehr gelesen. Ich habe mir dann auch Bücher besorgt noch. Und ich war dann sozusagen in der Vorbereitung von Titeln aus Amerika.
Wie kam dann Charles Bukowski zu Ihnen, der ja integral verbunden ist mit dem Maro Verlag?
Das war auch wieder ein kleiner Zufall, denn ich hatte während meines Studiums in einer Dissertationsdruckerei so einen Job, wo ich in der vorlesungsfreien Zeit mitgeholfen habe. Ich hatte mich beim Druck dieser Zeitschrift mit dem Inhaber-Ehepaar ein bisschen angefreundet. Die zeigten mir, wie man sortiert und bindet, schneidet und zeigten mir auch, wie man eine Druckmaschine bedient. Und dann konnte ich nach Feierabend dort Maro-Bücher drucken. Und das hatte sich in dieser Alternativszene auch rumgesprochen, dass man in Augsburg sein Zeug günstig zum Drucken geben konnte. Und da kam Karl Weisner. Denn Karl Weisner bereitete damals mit Jörg Fauser, Jürgen Blog und Walter Hartmann die mittlerweile ja legendäre Zeitschrift Gasolin 23 vor. Der fragte also, kann ich das bei euch drucken lassen? Und gleichzeitig schickte er mir auch schon ein Manuskript von Jörg Fauser, Tophane. Das machte ich sofort, das war eine Ein-Sekunden-Entscheidung und das haben wir schon 1972 gemacht. Dann wurde Gasolin gedruckt, also in der Firma, und ich hatte dann den Mut, Weisner zu fragen, können wir nicht im Maro Verlag was von Bukowski machen. Und zu dieser Zeit hat Weisner Bukowski in allen möglichen großen Verlagen angeboten, aber leider wurde er immer wieder, wie er sagte, kleinkariert abgewiesen. Der zentrale Satz war dann, Benno, lieber ein Buch in einem kleinen Verlag als gar kein Buch von Bukowski. Das war dann der Anfang.
Und das erste Buch, das haben Sie wahrscheinlich wieder in einer kleinen Auflage gedruckt, war es dann doch relativ schnell erfolgreich. Charles Bukowski war in Deutschland ja erfolgreicher als in den USA.
Für mich war klar, ich konnte dieses Buch in dieser Druckerei nicht in 200 oder 300 Exemplaren machen. Dieses Buch, das verlangte nach etwas Größerem. Ich musste also auch größer denken. Und ich habe dann über verschiedene Kanäle mir zum Teil das Papier sponsern lassen vom Piper Verlag. Da kannte ich die Pressefrau. Die musste Papier, was aus einer größeren Produktion übrig geblieben war, musste die verwerten und die sagte, das kann ich haben. Ich habe dann das Papier in der Druckerei, wo das rumlag, abgeholt und nach Augsburg gebracht in eine Druckerei, die im größeren Format drucken konnte. Und die erste Auflage von dem Bukowski-Band war 1800. Und das war 1974 im Mai und wir haben nichts verkauft. Und auf der Buchmesse 1974 hatte ich ja dieses Bändchen neben ein paar anderen auf meinem Tisch liegen. Kam ein junger Mann vorbei, sagte, was, Sie haben Bukowski? Ja, Wahnsinn. Und dieser junge Mann war Armin Appmeier. Armin Appmeier war zu dem Zeitpunkt in der Werbeabteilung vom S. Fischer Verlag und hatte schon vor, sich als Verlagsvertreter selbstständig zu machen. Und er wurde dann der erste Verlagsvertreter des Maro Verlags. Und gleichzeitig erschien in der Musikzeitschrift Sounds eine Besprechung dieses Buches von Helmut Salzinger. Und diese Besprechung war so euphorisch, dass wir bis Weihnachten alle 1800 Bücher verkauft hatten. Ich musste also nachdrucken.
Und dann haben Sie auch Charles Bukowski kennengelernt. Wie war der Kontakt mit ihm?
Ich habe ihn ein paar Mal angerufen in der Zeit und dann kam ja diese Veranstaltung in Hamburg in der Markthalle und da kam Bukowski nach Deutschland und ein paar Tage vorher traf ich ihn in Mannheim bei Karl Weisner und ich war komplett überrascht über diese Person, die ich ja nur aus den Büchern und von ganz kurzen Telefonaten kannte. Und Bukowski war unheimlich klar in seinen Worten. Er sprach leise, er sprach sehr wohlüberlegt und ich konnte das zuerst gar nicht zusammenbringen mit diesem rotzigen Autor, der dann plötzlich Dinge über Literatur und über Gesellschaft sagte. Ich traf ihn dann ein zweites Mal bei der Lesung in Hamburg und das war es jetzt mit den Begegnungen bis 1980. Ein Freund von mir, der einen amerikanischen Autor übersetzt hat, der bekam für die Übersetzung ein Reisestipendium. Und da beschlossen wir fahren in den Osterferien 1980 nach Amerika und besuchen Bukowski. Und da traf ich ihn dann das zweite Mal und konnte auch teilnehmen an der letzten öffentlichen Lesung, die Bukowski abgehalten hat in Redondo Beach, in einem Beachschuppen namens Sweetwater. Und diese Lesung, die war für mich der Hammer. Denn die Lesung in Hamburg war ja schon relativ chaotisch mit Zwischenrufen und Bukowskis Antworten auf diese Zwischenrufe. Aber dort war es wirklich wie ein Rockkonzert. Der Lärmpegel war enorm, man hörte Bukowski teilweise gar nicht. Und dieses Fighten mit den Leuten war so extrem, dass ich hinterher wie aus dem Konzert rausging. Meine Ohren waren schon halb taub, aber es war sehr beeindruckend.
Charles Bukowski hat zahlreiche Interviews gegeben. In einem Interview, in das wir kurz hineinhören, sagt er:
Glück ist nie von Dauer. Wir dürfen uns nie zu sicher sein.
Würden Sie das Unglück noch ertragen?
Ja, darin habe ich Übung. Kleine Buden voller Kakerlaken und Mäuse. Das Unglück würde mich nicht schocken. Ich sage dann einfach: Hey Kumpels, ich bin wieder da. Mir wäre es auch lieber, ich wäre nicht wieder da. Aber da es nun mal so ist, kennt ihr mich noch? Und die Kakerlaken und Mäuse sagen dann: Klar, Hank, dich kennen wir noch.
Herr Käßmeier, Charles Bukowski, war er tatsächlich ein Mensch, der sich an sein Unglück gekettet hat?
Ich würde es andersrum formulieren. Er war ein Mensch, der mit seiner schlimmen Kindheit versucht hat, so gut wie möglich umzugehen. Es gibt ja diesen autobiografischen Roman, Das Schlimmste kommt noch.
Immer noch sein bestes Buch, sagen viele.
Das ist richtig, weil sich die Persönlichkeit von Bukowski dadurch erst erschließt. Das Schreiben war für Bukowski Lebenselixier. Er hat ja auch einige Selbstmordversuche unternommen, die Gott sei Dank nicht erfolgreich waren. Aber aufgrund der Familiensituation war für Bukowski das Schreiben die Überlebensmöglichkeit generell. Sein Vater, auch seine Mutter haben ihn nie geschätzt, sie haben ihn sozusagen auch verachtet. Die Mutter hat entgegen landläufigen Mutterverständnis nur zum Vater gehalten. Und Bukowski ist ja dann Gott sei Dank auch relativ früh aus dem Haushalt rausgekommen, hatte dann gleichzeitig noch dieses Problem mit einer ganz extremen Akne. Das ganze Gesicht war mit Eiterpustel übersät und auch auf der Brust und der Schulter. Es war für ihn ganz schlimm. Er dachte auch, keiner kann mich mögen, weil ein Kerl, der so aussieht wie ich, ist einfach nicht liebenswert.
Und was hat ihn dann doch so liebenswert gemacht, wenn man sich den Auftritt in Hamburg, von dem Sie vorhin sprachen, anschaut, fällt auf, er war unglaublich charismatisch.
Ja, das ist natürlich auch etwas, was er sich im Laufe der Jahre auch angeeignet hatte. Und zwar hat er ja über viele Jahre nur überleben können, dass er in Studentenstädten in Amerika Lesungen gegeben hat. Denn vom Schreiben konnte er damals wirklich in keiner Weise leben. Aber diese Honorare, immer ein paar hundert Dollar und diese Studentenbegegnungen, die sicherten sein Überleben. Er hat dann auch sich selber, weil er wusste, das kommt gut an, etwas inszeniert. Da gab es dann viel zu trinken auf der Bühne, da stand oft auch ein Kühlschrank. Das sind ja alles so Symbole, die jetzt mit ihm persönlich gar nichts zu tun hatten, sondern es war seine Art, sich darzustellen.
Das sagt Benno Käßmeier, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe, über das 50-jährige Bestehen seines Maro-Verlags und über Charles Bukowski, jenen großen Underground-Poeten, über den der Deutschlandfunk am morgigen Samstag ab 23.05 Uhr eine dreistündige lange Nacht senden wird. Mehr Literatur gibt es bereits heute ab 17.35 Uhr in Kultur heute, wenn Maike Albart erzählen wird, weshalb inzwischen jede Stadt und nahezu jedes Dorf einen eigenen Regionalkrimi hat, bevor ab 0.05 Uhr wieder Zeit ist für Blue Crime, heute mit der Mord an Roger Ackroyd nach Agatha Christie und mit einem alten Bekannten. Wir hören kurz hinein.
Das Haus neben uns war kürzlich von einem Fremden gemietet worden, von dem selbst Caroline zu ihrem größten Ärger nicht mehr erfahren konnte, als dass er Ausländer sei.
Ich bin Hercule Poirot.
Freut mich sehr. Mein Name ist Dr. Shepard.
Unser kleiner Meisterdetektiv gibt schon recht eigenartige Sentenzen von sich. Er sagt zum Beispiel:
Die Psychologie des Verbrechens soll beachtet werden. Und das will gelernt sein.
Ich habe ihn im Verdacht, dass er sich aus Eitelkeit einen Dr. Shepard zulegte, denn auch Sherlock Holmes hatte ja einen Dr. Watson neben sich.
Ich finde, die Sache wird immer verwickelter.
Für mich wird sie immer klarer.
Das ist klar bei Hercule Poirot, heute Nacht ab 0.05 Uhr im DLF Blue Crime, eine NDR-Hörspielproduktion von 1956. Und nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Programm weiter mit Forschung aktuell, darin unter anderem, wie schliefen eigentlich die Steinzeitmenschen. Die Moderation hat dann Ralf Krauter und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.